Hallo ihr kleinen Hamster, mein Name ist Elena Gruschka und ich stelle euch den heutigen Partner für die Sendung vor. Und zwar ist es schon wieder die Coro-Drogerie. Mein Gott, warum haben wir immer diese Coro-Drogerie? Weil das einfach geil ist. Und zwar ist es ein Online-Handel für haltbare Lebensmittel in Großpackungen. Und zwar geht es hier um so geile Sachen wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse, Snacks, Frühstück, Sachen zum Kochen und zum Backen, Nahrungsergänzungsmittel. Also es ist wirklich der feinste Shit, den man als junger Jung, sag ich über mich selber. Ich meine, den man natürlich als Mensch, der sich gesund ernährt, braucht. Und ich habe mich jetzt ganz tief reinbegeben in die Trockenfrüchte, in die gefriergetrockneten Früchte, weil ich brauche ja was zum Snacken. Ich bin ja ein richtig schlimmer Snacker. Und bei Coro gibt es richtig geile, gesunde Snacks. Und zwar jetzt nicht irgendwelche langweiligen Trockenfrüchte, sondern wirklich so ganz interessante Sachen, wie zum Beispiel getrocknete Himbeeren, getrocknete Erdbeeren, getrocknete Aprikosen, getrocknete Mangostreifen, Bananenchips, Maulbeeren, Cranberries, Apfelringe, Goji-Beeren und so weiter und so fort. Und darüber hinaus, was mein nächstes Steckenpferd bei Coro ist, sind die Frühstücksaufstriche. Und da gibt es so von ungefähr jeder Nuss, die es gibt auf der Welt, gibt es einen Mousse. Cashew-Mousse, Mandelmus, Weißmandelmus, Braun, Pekanussmus, Pistazienmus, habe ich ja schon mal ein paar Mal gesagt, dass das das Allergeilste ist. Und das gönne ich mir hier. Und das Geile ist, dass das in Großpackungen geliefert wird und deswegen sind die Preise echt fair. Man denkt, am Anfang ist es teuer, aber wenn man mal guckt, wie teuer das dann wirklich ist, auf die Menge gerechnet, ist es nämlich überhaupt gar nicht teuer. Und das ist auch so ein bisschen der Trick bei Coro, dass zum einen durch die Großpackungen die Preise fair sind, dann ist es weniger Verpackung, weil du halt große Packungen hast. Und was sie machen, sie achten wirklich auf Qualität und sie verzichten auf Handelswege. Das heißt, das Produkt landet vom Bauern beim Konsumenten, so ungefähr. Die sind sehr transparent, woher die Sachen kommen und wie sie zusammengesetzt sind, auch wie die Preise sich zusammensetzen. Das könnt ihr alles auf der Seite sehen. Und wenn ihr, wie ich, ein riesen Coro-Fan werden möchtet, dann bestellt und mit dem Codewort PROMI, P-R-O-M-I, großgeschrieben, bekommt ihr 5% Rabatt und dieser Rabattcode ist auch dauerhaft gültig. Also haut rein, Leute. Ich empfehle heute die gefriergetrockneten Erdbeeren in weißer Schokolade. Und alle Infos findet ihr natürlich in den Shownotes. Und jetzt geht's los mit der Sendung.
Dr. Elena Gruschka, Max Richard Lessmann Gonzales. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast. Jetzt live.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode Niemand muss ein Promi sein. Eurem Klatsch und Tratsch Magazin der großen, langen, besonderen Folge. Mein Name ist Max Richard Lessmann Gonzales und bei mir ist Dr. Elena Gruschka. Hallo Elena.
Hallo mein Schatz. Die Originalfolge heißt es jetzt, wie ihr sehen könnt in dem Artwork. Es ist der Niemand muss ein Promi sein Original-Podcast. So haben wir das jetzt genannt, damit ihr Spacken das auch unterscheiden können voneinander alles. Unseren ganzen Content.
Du fängst also direkt damit an, die Menschen zu beleidigen. Ich wollte dich gerade fragen, wie es dir geht. Habe ich das schon gefragt? Ich glaube, dir geht's. Wie geht's dir denn?
Mir geht's wütend. Scheiße. Ich bin wütend. Gestern habe ich eine Pizza bestellt draußen, natürlich draußen mit Abstand und Maske und Covid-Regeln habe ich alle beachtet, keine Sorge, mit einer Person. Und dann habe ich da gestanden und dann hat sich wirklich ein Zentimeter neben mich, haben sich so zwei Prenzlauer Berg-Muddis gestellt. Ganz schlecht gelaunt, so Agenturmäuschen, die dann irgendwie so angefangen haben, darüber zu reden, wie schlimm ihr Leben ist und wie anstrengend alles ist. Und die eine hat gesagt, ja, normalerweise bin ich ja auch immer einmal die Woche in Dubai und es geht jetzt ja gar nicht mehr. Und ich habe wirklich zu meinem Bekannten, dem Bräunungsminister, das war der Bräunungsminister übrigens, gesagt, ganz laut, soll ich der in die Fresse hauen einfach, weil die hier jetzt so laut redet? Soll ich das einfach machen, weil es mich so aufgeregt hat? Man kann doch nicht ernsthaft immer noch sagen, dass man in Dubai ist und da sein. Ich meine, wenn man das früher die Augen zugemacht hat und alle Augen zugedrückt hat, ist ja in Ordnung, aber es geht doch nicht mehr.
Ja, nicht, wenn man genug Zeit hat, zu Hause rumzusitzen und darüber nachzudenken. Ne? Weil wenn man so im Fluss ist und dann ist man da und macht so schöne Influencer-Bilder, dann denkt man vielleicht.
Ja, die war keine Influencerin, die war eher, was weiß ich, was die war, keine Ahnung. Aber die haben mich sehr, sehr doll aufgeregt und seitdem bin ich wütend und habe mich nicht mehr wieder beruhigt. Nein, stimmt überhaupt nicht. Ich habe ganz schöne Sachen im Internet gesehen, über die ich reden werde. Deswegen lass uns auch mal unsere Themen von heute vorstellen. Es gibt schöne Sachen, über die ich mich freue, sogar ich. Also, die Themen heute sind Georgina Fleur und die Kardashians verkaufen ihre Sachen. Alex Rodriguez und Jennifer Lopez, der wahre Grund für die Trennung. Shirin David, erstes YouTube... Oh, Mann! Shirin David, erstes YouTube-Video nach anderthalb Jahren. Schwester Eva, Brazilian Buttlift. Die Tochter von Maria Furtwängler rappt. Oh, ganz tolles Thema. Ganz deepes Thema ist FK Twix im Interview über Shia LaBeouf. Das ist richtig toll.
Oh.
Dann habe ich einen Table Talk gesehen über Bobby Brown. mit Rap Bobby Brown, Melanie Müller Song Karl der Große und Scott Disick kommt nicht klar und Fluch der Kennedys, heute ist wieder einer tot. Ist gar nicht, aber vielleicht stirbt einer im Laufe der Sendung. Dann können wir darüber reden. So, jetzt du.
Ich habe hier auf meiner Liste stehen, Willi Herren, tragischer Tod, darüber müssen wir natürlich sprechen. Georgina Fleur, Schwangerschaftsbeichte, habe ich hier auch stehen. Amy Schumer friert sich Doppelkinn weg. Olivia Jones, Depression. Jennifer Aniston, FaceTimed täglich mit ihrem Ex. Katie Holmes und Emilio Vitolo Junior und warum er als controversial Boyfriend bezeichnet wird. Demi Lovato Krieg mit Eisladen. Und ja, Prince geil. Charming sorgt für Rausschmiss aus Priesterseminar.
Oh, auch geil. Gut, gut, schön. Schön gesehen, schön gesehen.
Schöne Idee.
Schön gesehen, sagt man doch beim Fußball immer. Schön pariert. Ja, womit fangen wir an? Also ich habe kurz zu Schwester Eva. Ich weiß, die ist auch eine umstrittene Person, aber ich finde die so unterhaltsam bei Instagram. Und ich möchte, eigentlich ist die perfekte Real Housewife of Frankfurt oder wo auch her. Die so eine müsste bei den Housewives sein.
Oh ja, und mit Senna Gamor, die ist ja auch aus Frankfurt.
Und Loredana, was auch immer. Also diese Frauen sind unser Pendant zu den Housewives in Amerika, finde ich. Weil die einfach auch diesen geilen Glamour haben und einfach geil drauf sind. Ja, von mir aus fang du einfach an. Wollen wir mit dem traurigsten Thema anfangen oder ist dann die ganze Stimmung?
Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also ja, ich muss sagen, ich bin tatsächlich von diesem Tod von Willi Herren, ich bin nicht echt getroffen und ich weiß auch gar nicht so richtig, woran das liegt. Wir können ja so ein bisschen auf die Spurensuche danach auch gehen, aber mich hat das tatsächlich ganz schön mitgenommen. Ich war gerade dabei, was aufzunehmen mit Vis-a-vis und dann kam diese Nachricht, du hast versucht, mich anzurufen. Und hast es mir dann geschrieben. Und ich muss sagen, das hat mich echt ganz schön umgehauen. Und das liegt, glaube ich, daran, dass der für mich, und das wurde auch in der Ultras-Gruppe so diskutiert, und dann hat, glaube ich, Pius, unser alter Freund Pius, hat das so treffend geschrieben. Der hat halt irgendwie, der war überall dabei. Ne? In allen Sendungen, die ich so liebe und du so halb, war der dabei und hat immer so eine schon wirklich zentrale Rolle gespielt. Und ich habe mich immer, auch wenn der zwischendurch natürlich auch echt ein Arschloch war, das wollen wir jetzt nicht verschweigen,
ja,
weil er
ja,
tot
ja.
ist.
Ja, ja, ja.
Hat er, also ich habe mich immer gefreut, wenn ich gesehen habe, er ist irgendwo dabei, weil ich wusste ich immer, da geht's auf jeden Fall ab und das wird auf jeden Fall unterhaltsam. Und ja.
Ich finde es einfach wahnsinnig traurig für Jasmin Herren. Also was für eine fürchterliche Vorstellung und für die Kinder. Das gehe ich absolut mit. Also da bin ich wirklich ganz voller Beileid und Mitleid und Empathy, weil das ist einfach fürchterlich. Also vor allem, wenn man in so einer Trennung gerade noch steckt und sie ja auch gesagt hat, ich habe noch Gefühle, wahrscheinlich haben die jetzt eine Weile nicht miteinander gesprochen und so. Und das, oh mein Gott, das tut mir so leid. Wirklich, die arme, 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 arme Frau. Und jetzt ist auch noch der Hund gestorben.
Ja.
Direkt. Ja, aber wissen wir denn inzwischen, was es denn tatsächlich war? Also es gibt ja nur Vermutungen und heute wurde jetzt veröffentlicht, dass die Obduktionsberichte sind da, aber die sind ja noch gar nicht da, die kommen erst in ein paar Wochen, ne? Also wird dann das Ergebnis veröffentlicht.
Ja, also der erste Obduktionsbericht legt nahe, dass es, also beziehungsweise bestätigt den Verdacht, dass es keine Fremdeinwirkung gab und jetzt wird es noch ein toxikologisches Gutachten geben, weil ja von vornherein auch irgendwie so das Gerücht im Raum stand, es wäre eine Drogenüberdosis.
Aber Tabletten auch, habe ich gehört.
Ja, er hätte da irgendwie eine wilde Party gefeiert. Das hat Jasmin Herrens Management irgendwie dementieren lassen, hat gesagt, er war da ganz alleine. Es gab dann nämlich schon Berichte darüber, dass irgendwie die Wohnung aussah wie nach einer Orgie und irgendwie was Menschen sich da vielleicht zusammen fantasiert haben. De facto ist es aber so, dass, wenn man sich die Berichte so insgesamt anhört, ich mir eher vorstellen kann, dass es sich um einen Unfall handelt. Also,
ja. Ja, das
ist natürlich auch immer ein bisschen komisch, darüber zu spekulieren, als dass er tatsächlich wirklich absichtlich sein Leben beendet hat.
Nee.
Und so habe ich ihn auf jeden Fall. Ich habe diese Finsternis immer bei ihm wahrgenommen, aber gerade in der letzten Zeit, auch mit dieser Riebekuchbude,
ja,
die er da aufgemacht hat. Und so, genau. Und ich habe mir die große Sendung angeguckt, Top 12, sage ich schon, RTL.12. Zu seinem Tod und da haben eigentlich alle Menschen, die ihm irgendwie nahestanden, gesagt, dass er irgendwie gerade auf einem super guten Weg war. Und da ging es natürlich dann auch nochmal um die letzten Jahre und es gab wirklich dramatische Bilder, so von 2008, wie er, das war mir gar nicht so bewusst, dass da auch immer Kameras dabei waren, wie er echt so einen Nervenzusammenbruch hatte vor laufender Kamera, nachdem er drei Tagen Ja, wirklich. So 3 Tage lang irgendwie wach auf Kokain und dann irgendwie sagt so, ja, jetzt gleich kann ich auch nicht mehr reden und irgendwie anfängt zu heulen und sagt, ich will einfach nur raus aus dieser ganzen Scheiße. Und das, ja, das hat mich auf jeden Fall alles wirklich sehr, sehr mitgenommen. Ja.
Seine also Tochter, das tut mir so leid, weil die jetzt so ganz natürlich total verzweifelt bei Instagram mit Sachen postet, was ich auch verstehe. Also ich verstehe, dass man in dem Moment irgendwie seinem Kummer irgendwie Luft machen will. Leute sagen natürlich auch so, ah, das ist alles so öffentlich und sowas, aber die ist 19 oder 18, aber natürlich weiß sie jetzt überhaupt nicht, wohin mit sich. Und ganz traurige Posts auch. Aber sie hat dann auch geschrieben, Papa, ich mache weiter für dich, ich werde die weibliche Willi Herren. Das fand ich irgendwie aber auch eine gruselige Ansage.
Ja, ich glaube, da ist einfach irgendwie ganz viel Verzweiflung verständlicherweise auch da und da weiß man auch irgendwie, ja. Mich hat das auf jeden Fall sehr bewegt und ich bin dann ja auch so, ich gehe dann durch so eine Tür durch und ich habe dann den ganzen Morgen Willi Herren-Lieder gehört, die ja nun wirklich nicht besonders emotional sind und fand es aber sehr emotional und war irgendwie so, ja, war da irgendwie wirklich sehr, sehr drin und sehr traurig. Also, ja, Sat1 hat die Sendung, die wir ja eigentlich besprochen haben, gecancelt. Das ist jetzt hiermit vorbei. Ich möchte eine Sache sagen dazu. Vielleicht schneiden wir die nachher raus. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich habe die 3. Folge gesehen und es gibt in der 3. Folge, die jetzt nicht erscheint, gibt es eine Szene, bei der ich tatsächlich geheult habe, als ich das gesehen habe. Also ich habe die 3. Folge.
Dieses mit Ich liebe dich, die auch in den Trailern war. Hab dich lieb mit.
Ja, mit dem
Currywurstmann.
Mit dem Töpperwien, genau. Es gibt diese Szene, da sitzen die und dann singen die, ich bin eine Kölsche, Jung, was willst du machen? So, während da so die Sonne untergeht und die beide liegen sich so in den Arm und heulen. Das hat mich einfach wirklich gekillt. Das hat mich einfach richtig umgehauen. Das finde ich tatsächlich schade, dass das.
Aber wer weiß, die wollen ja einen würdevollen Abschluss finden. Vielleicht machen die nochmal so einen Best-of-Zusammenschnitt. Also ich meine, es gibt ja diese Best-of-Zusammenschnitte ja auch jetzt schon.
Ja.
Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dann sowas nicht ausstrahlen. Also.
Also das ist auf jeden Fall eine Szene, die mich sehr bewegt und berührt hat und das würde ich mir irgendwie nochmal wünschen für uns alle, dass wir das sehen können und auch für ihn, weil ich glaube, das ist ein schöner.
Das ist ja klar, also vor denen musste man jetzt die Sendung nicht canceln, davon kann man ausgehen.
Nee, das haben auch tatsächlich viele Leute gesagt.
Für die Familie meine ich, für die natürlich schon, aber für ihn natürlich nicht, also der hätte das natürlich nicht gewollt. Aber da ist jetzt das auch egal, weil da geht es jetzt vor allem um die Angehörigen und super sad.
Super sad, aber vielleicht können wir vom Tod zum Leben wieder rüberschwenken in Richtung Georgina Fleur. Die hat nämlich in ihren Instagram-Stories so ein bisschen verlautbaren lassen, dass sie hat quasi eigentlich ihre Schwangerschaft bestätigt, ne? Kann man sagen, oder?
Ja, sie hat gesagt, dass sie das halt, ne, es ging um diesen Test und dass sie ja bei dem Test zu Promis unter Palmen schwanger getestet wurde und dass sie gesagt hat, eine Frau sollte selber entscheiden können, ob wann sie verkündet, dass sie schwanger ist oder nicht, dass sie es halt richtig scheiße fand und sie wird dazu einfach nichts sagen. Wahrscheinlich wird sie dazu was sagen, wenn diese 3 Monate um sind, könnte ich mir vorstellen.
Ja, insgesamt war diese Instagram-Story aber auch, hatte die auf jeden Fall Spuren von schockierendem Material. Da ging es nämlich darum, dass viele Leute sie gefragt haben. Es war so eine Fragerunde. Bist du jetzt schon wieder mit Kubilai zusammen? Und dann hat sie immer gesagt, wir sind immer zusammen.
Ja, sie hat gesagt, wir sind immer zusammen, aber örtlich getrennt und das ist besser. Und das finde ich irgendwie eine gute Sache für eine toxische Beziehung, wenn die einfach sich niemals sehen. Das ist doch in Ordnung.
Ja, das ist tatsächlich eine ganz gute Idee.
Also wenn die sich gut
ja.
verstehen per Telefon und per FaceTime. Also, weil so habe ich das verstanden, dass sie sagt, ja, wir sind immer zusammen, aber besser nicht an einem Ort.
So habe ich das tatsächlich dann gar nicht verstanden. Ich dachte, die wären nur aktuell nicht da. Aber das ist doch ein gutes Modell.
Nee,
vielleicht
sie hat
sollten
das
genauso das
gesagt.
So,
wir sind immer so zusammen, machen. Aber lieber nicht an einem Ort.
Das ist fast schon wieder romantisch. Das passt ja auch in unsere Lockdown-Zeit. Vielleicht ist das ein Beziehungsmodell der Zukunft.
Ja.
Wenn man sich irgendwie, ja.
Wie her.
Nur
einfach nur per Stimme
sieht.
Hört. Also Georgina Fleur verkauft außerdem, die ist jetzt auf jeden Fall in Deutschland gelandet und ist irgendwo, was sehr so nach Oma-mäßig aussieht, wo es diese komischen Porzellanteller, die es da mit so, ich weiß gar nicht, was ein Porzellan ist, mit so altrosa Mustern, so, es ist so ein klassisches BRD-Geschirr.
Ja, ich weiß genau, was du meinst.
Und dazu gibt es diese Römer-Weingläser mit dem grünen Stiel und
ja,
so. Da ist
geil.
Sie die ganze Zeit, ist sie Spätzle und Schupfnudeln und Sauerkraut und solche Sachen von solchen Tellern auf so gehäkelten Tischdecken. Also sie scheint irgendwo gut aufgehoben zu sein, vielleicht bei einer Oma oder irgendwie sowas. Und sie verkauft da aber auch ihre Klamotten. Und das finde ich wirklich sehr, sehr lustig, weil dann habe ich festgestellt, dass die Kardashians auch ihre Sachen verkaufen. Das habe ich einfach vergessen. Die Kardashians haben eine Instagram-Seite, die heißt Kardashians Closet. Da haben wir uns neulich schon drüber unterhalten, als wir beim Frühstücksfernsehen waren. Und du warst ganz ungläubig, dass sie das doch gar nicht nötig hätten. Und da habe ich dir aber gesagt, dass reiche Leute sind auch reich, weil die kein Geld verschwenden. Und reiche Leute sind meistens wahnsinnig sparsam und machen aus allem eine müde Mark. So, und wenn die Kardashians irgendwie einmal irgendeinen Gucci-Prada-Mantel anhaben für $4,000, dann verkaufen sie den für 3,5, weißt du? Und machen da auch noch mal Kohle. Und die haben ja so krass viele Klamotten.
Das heißt, aber man verkaufen kann die das für wenig? Also so nicht, wie du sagst, nicht, die verkaufen es für weniger, toll. Nicht für mehr, weil sie es getragen haben.
Ja, nö, so entweder für gleich, ich kann es irgendwie nicht so genau sagen, weil ich die Preise nicht so gut kenne, aber es erschienen mir jetzt realistische Preise, vielleicht ein bisschen günstiger, aber jetzt nicht so von wegen, man kann ein Stück ersteigern für $80,000 bei Chloe, das man anhatte, so nicht. Also schon so eher, wie man Designer-Sachen auch Secondhand verkauft, das ist ja fast immer der gleiche Preis, wenn ich es richtig sehe. Und wahnsinnig viele Klamotten. Also es ist jetzt auch nicht so ein paar Sachen, sondern wirklich sehr, sehr, sehr viele Klamotten von allen Beteiligten. Also auch Sachen, die aktuell anhaben, dann werden meistens...
Auch vom Lord? Lord, nur von den Frauen.
Nee, von den Frauen. Es werden immer die Instagram-Belegbilder oder die Presse-Belegbilder dazu gegeben. Also daneben, wo du quasi siehst, dass das Kleidungsstück einmal so aufgehängt und dann einmal das Bild, wo sie es anhatten. Und Georgina Fleur macht es nicht ganz so gut, aber sie verkauft ihre Sachen, hält die immer so in die Kamera, hier ist eine super Handtasche, die gebe ich euch für 300 €, ein bisschen so Teleshopping-mäßig. Und verkauft uns aber zwischendurch auch wirklich richtigen Schrott für viel zu viel Geld. Also das ist auch lustig, weil sie dann irgendwie so Salamander-Ballerinas und irgendwelche Sachen, die offensichtlich irgendwie aus so einem Billo-Schrottladen wie Orsay oder sowas sind. Da sagst du, diese schönen Schuhe, guck mal, wie schön, die funkeln hatte ich nur einmal an, die gebe ich euch, sagen wir mal, ach, für 100 €. Und du weißt, die haben neu einfach 20 gekostet. Aber es ist auch viel Versace, Gucci, Prada, irgendwelche, also es ist viel auch
Original. Hast du schon zugeschlagen? Nein. Gibt es da was, wo du gezuckt hast?
Nein, ich bitte dich, hast du mal ihren Style gesehen? Also das ist ja wirklich so fern von dem, wie ich rumlaufe. Also wirklich sehr, 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 sehr fern. Und sie hat wohl auch alles verkauft. Also sie hat dann geschrieben, ich bin dabei, eure Anfragen zu beantworten. Hat dann gesagt, meine Lieben, alles ist beantwortet und eure Sachen sind auf dem Weg zur Post. Und dann hat sie bestimmt, also das waren bestimmt so, keine Ahnung, 20 Sachen, durchschnittlich 300 €. Würde ich mal sagen. Katsching. Sag also mal. Auf jeden Fall mal 6.000 Mark, 6.000 €, 12.000 Mark, 24.000 € gemacht. Und ich finde das, ich habe da überhaupt keine negativen Gefühle zu, wenn Leute das machen. Ich finde das vollkommen verständlich.
Nee, ist ja auch nachhaltig. Ist es auch nachhaltig.
Es ist nicht nur nachhaltig, sondern ich habe, also ich glaube, egal wie reich ich bin, an bestimmten Sachen werde ich auch immer so bleiben. Also so bei bestimmten Sachen, es gibt so Sachen, wo man Spaß hat. Meine Mutter zum Beispiel, auch eine wirklich wohlhabende Frau, hat immer... ist durchgedreht, wenn man zu viel Briefmarken auf, also zu hohem Briefmarkenpreis auf was draufgeklebt hat.
Und die Oma die Uroma meiner Ex-Freundin, die hat immer die Hagebutten-Teebeutel nochmal an der Wäscheleine aufgehängt.
Aber war die eine reiche Frau?
Ja.
Okay. Gut. Wusste ich gar nicht, dass du irgendwie reiche, das ist von deiner angeheirateten Frau.
Von meiner Ex-Freundin.
Du bist doch eher so ein Landjunge. Landjunker.
Verarmter Landadel, genau.
Landadel. Ja, auf jeden Fall könnt ihr da vorbeischauen bei Johnny dafür. Irgendwie hat mich das unterhalten, wie die ihre Sachen verkaufen.
Wie du gerade, ich komme gerade nicht drüber hinweg. Wie pikiert du das? Ich wusste ja nicht, dass du irgendwie Geld hast. Das war
ein Witz. Ich weiß doch, ihr seid auch eine sehr wohlhabende, Husumer anerkannte Familie. Das kann ich dich da nicht weiter ärgern, weil ich deine Eltern ja nicht ärgern will. Das sind anerkannte, gute Leute, das wissen wir.
Ja, ja.
Und ihr müsst nicht eure Teebeutel nochmal aufhängen.
Nee. Obwohl ich mich hat dann immer interessiert, wie oft man das wohl machen kann, bis das Wasser dann weiß ist. Also beziehungsweise nicht weiß, sondern durchsichtig.
Kannst du bestimmt im Internet googeln.
Okay.
Es gab früher auch mal bei RTL exklusiv und sowas, da gab es auch immer solche Sendungen, wo dann darüber geredet wird, wie man spart und was man spart und dass man Wasser nicht aus dem Klokasten nimmt, sondern aus der Badewanne einen Eimer und so. Und ich meine, das ist ja wirklich Geld, was man spart, weil Abwasser wird ja bezahlt und wenn es nicht durch den, also ne, es wird quasi nur einmal Abwasser dann bezahlt, da kann man einige sparen. Mir fällt
Machst du das?
Nein, ich wollte gerade sagen, mir fällt übrigens auf, ich habe gerade so doll gesagt, dass ich auch so Sachen habe, wo ich spare. Ich bin halt leider, und du haben wir neulich ja auch schon festgestellt, wir hauen einfach raus, ne? Ich bin jetzt nicht so sparsam, leider.
Ja, wir haben leider, also ich habe jetzt gehört, dass Kate Middleton ihren Kindern beibringen will, mit Geld umzugehen, indem sie sich diese Klamotten, die sind ja irgendwie wie alt, 4 oder so, die Klamotten im Laden selber aussuchen und bezahlen müssen. Die kriegen dann irgendwie 500 € und dann müssen die da selber gucken, wo sie bleiben.
Das ist wirklich wow, mit 4.
Ja. Also ja, ich habe irgendwie, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, ich hatte immer in meinem Leben genau gleich viel Geld, egal wie viel ich hatte. Ob ich mal weniger hatte oder mehr hatte, es war immer nicht da.
Man hat sich gleich
gefühlt. Es war immer weg.
Es war immer weg, ja, ist bei mir auch so ein bisschen so. Max, jetzt haben wir ein Thema, was ich eigentlich nur kurz in der Lunchbreak behandelt habe und dann auch gesagt habe, das ist nichts für die lange Folge, jetzt muss ich mich aber korrigieren, weil natürlich ist es für die lange Folge, wenn Alex Rodriguez und Jennifer Lopez sich trennen. Erstmal gab es darüber keinerlei Informationen, jetzt gibt es darüber Informationen und zwar haben sie sich getrennt aus vorauseilender Angst von Jennifer Lopez, dass er ihr fremd geht. Und weißt du, wer sich auch so getrennt hat? Cardi B hat sich auch aus diesem Grund scheiden lassen. Ich meine, die ist wieder zusammen. Wollte sich scheiden lassen, hat sie dann aber nicht. Und ist aber auch mit Offset wieder zusammen, weil sie auch gesagt hat, er ist mir nicht fremdgegangen, aber er wird mir hundertprozentig wieder fremdgehen. Und dem möchte ich aber gerne vorauskommen.
Woher kommt das? Meinst du, die haben irgendwie so wahrsagermäßig sind die
Typen? Hä, das sind aber Typen, die ganze Zeit betrügen. Du kennst doch das Werk von Alex Rodriguez.
Das ist sein Oeuvre. Nein, ich meine aber, das hätte sie aber ja von vornherein.
Ja, aber
dann
jetzt
vielleicht
ist sie vielleicht, schon. Ja, aber von vornherein, du bist.
Jetzt
auch
ist sie entliebt, meinst du? Der erste Schwung Hormone ist raus, die Rationalität kickt ein und sie
also
sagt.
Also, Cardi B hat es nicht geschafft, die ist ja immer noch mit Offset zusammen, die haben sich auch nicht scheiden lassen, sie hat die Scheidung zurückgezogen und es liebt den einfach doll und man sieht es auch in ihren Instagram-Videos, dass sie wahnsinnig gerne riesengroße Krabben zusammen essen und tanzen, also die sind super glücklich. Alex Rodriguez und Jennifer Lopez hat wahrscheinlich auch ein bisschen der Alltag eingeholt jetzt in der Pandemie und haben so ein bisschen zu viel gelockdown zusammen, haben das Lockdown-Syndrom und haben einfach nicht mehr so viel Fun gehabt. Und wenn so eine Beziehung eigentlich darauf basiert, dass beide die ganze Zeit unterwegs sind und zu tun haben und dann ist es in dem Fall halt schiefgegangen so. Und ich finde es auch gut von Frauen, das so zu machen, dass sie sagen, ich werde nicht die Gehörnte sein. Also vor allem, wenn man einfach sagt, das ist mir halt nicht egal. Man kann natürlich auch eigentlich sagen, mein Gott, dann geht er mal halt fremd, ist mir doch scheißegal. Aber Jennifer Lopez ist das, glaube ich, gar nicht egal. Und die sagt, er wird es sowieso machen. Es gibt diese ganzen Rumors, seitdem ich da drehe, dass er mir fremd geht. Und deswegen, ciao, Jose, Alex.
Ja, ja, ich finde, dass ich, ja, also dieser Voraus, also, ja. Da bin ich, glaube ich, einfach anders drauf.
Du bist
ne?
Minelli,
das ist ja dieses,
Minelli bist du.
Nein, ich meine, das ist dieses Schopenhauer-artige zu sagen, es geht um die Vermeidung von Unglück, nicht um das Generieren von Glück im Leben. Und das finde ich halt nicht. So sehe ich das nicht.
Ja,
ich
weiß jetzt nicht, ob man das pauschal jetzt direkt sagen kann. Bei Jennifer
naja,
Lopez.
Ich meine, wenn man sagt, es könnte schief gehen, deswegen
lasse
ich.
In diesem Fall. Da kannst du ja nicht auf ihr ganzes Leben, jetzt vielleicht hat die auch Schopenhauer gelesen und hat gesagt, nee, so möchte ich das nicht machen. Also ich finde, da unterstellst du ihr jetzt was. Vielleicht ist auch schon was passiert, was wir nicht wissen. Vielleicht sagt sie auch, when there's smoke, there's fire. Weißt du?
Ja. Naja. Also ich halte sowas für eine grundsätzlich eher lebensfeindliche Einstellung. Aber es soll ja jeder so machen, wie
er will. Ich finde, er sieht einfach aus wie ein riesengroßer Hamster und deswegen sollte man ihn verlassen.
Yo.
Gut.
Mic drop.
Oh, ich habe noch so viele tolle Themen. Zwei ganz tolle Themen. Drei, vier ganz tolle Themen. Und sag mal, wollen wir an dieser Stelle vielleicht mal ein bisschen Werbung machen?
Hm? Unser Partner in dieser Woche ist Disney Plus. Es gibt Serien in meinem Leben, die habe ich selber nie gesehen und trotzdem haben sie immer mal wieder eine ziemlich große Rolle in meinem Leben gespielt. Eine davon ist bei mir ohne Zweifel Grey's Anatomy. Das liegt daran, dass zwei Ex-Freundinnen von mir ganz fanatisch diese Serie geguckt haben. Und immer, wenn ich angerufen habe und das Gefühl hatte, irgendwas ist los oder wir haben geskypt und die hatten ganz rote Augen vom Wein oder ich bin reingekommen und die Verzweiflung griff um sich, dann lag das meistens an Grey's Anatomy. Ich hatte da immer das Gefühl, dass es keine Serie gibt, die so aufrührend ist, wie diese Serie, weil die beiden waren auch ganz schön harte Hunde eigentlich und trotzdem hat die das immer total mitgenommen. Wenn euch das auch so geht und ihr euch gerne mitnehmen lasst von diesen Geschichten, dann freut ihr euch wahrscheinlich schon auf die 17. Staffel, die jetzt bald läuft. Bei Disney Plus gibt es die immer schon eine Woche vorher, eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Das fängt dann am 21.04. an und dazu könnt ihr bei Disney Plus auch noch die Spin-Off-Serie Seattle Firefighters gucken. Da läuft nämlich jetzt die 4. Staffel. Vor allem die ersten Folgen dürfen da für euch interessant sein. Da gibt es nämlich eine Connection zwischen den beiden. Da geht es um einen Flächenbrand in Seattle und wie die quasi Hand in Hand miteinander arbeiten, um das Ganze in den Griff zu bekommen. Stream mit Grey's Anatomy, Seattle Firefighters und noch viel mehr für nur 8,99 € im Monat auf disneyplus.com. Den Link dazu haben wir euch auch nochmal in den Shownotes gepackt. Wir können also alle schon mal unsere Taschentücher bereitlegen. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Sendung. Wollen wir über Demi Lovatos Krieg mit dem Eisladen reden?
Oh, ich weiß nicht, ob wir nicht schon genug über Demi Lovato geredet haben, ehrlich gesagt. Die Leute das wirklich so interessiert. Also mich interessiert die sehr, sehr, sehr doll. Und ich finde
die Geschichte
Eisladen
halt so
auch
gut.
Irgendwie ganz geil. Auch wo sie mal wieder nicht so gut bei wegkommen, muss man auch sagen.
Ja.
Das
ja,
ist halt der also Punkt. Wir können sie aber vielleicht wieder einordnen. Wir mochten sie jetzt kurz und haben sie, aber jetzt können wir sie auch mal wieder kurz einordnen, dass sie auch eine fürchterliche Person ist.
Ja, sie hat auf jeden Fall so, ist so ein bisschen übers Ziel hinaus geschossen und das sehen jetzt auch viele Menschen im Internet so.
Das passiert auch vielen Menschen im Internet, muss man sagen. Also deswegen ist es eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wenn man nicht nur woke ist, sondern white screaming awake.
Vielleicht erkläre ich mal, was passiert ist. Demi Lovato ist wachen Auges in ein Eiscreme-Geschäft gegangen, in ein Froyo, in ein Frozen-Joghurt-Geschäft, das The Big Chill heißt in L.A. Übrigens, Paris Hilton schreibt manchmal L.A. so lustig aus auf seiner Website, da freue ich mich immer drüber. Und da hat sie dann bemerkt, okay, ich wollte da einfach einen ganz normalen Froyo essen, ganz normalen, handelsüblichen Froyo.
Aber ganz
aber
kurz,
ich muss
das ist keine Kette, ne? Das ist ein kleines Restaurant.
Es ist keine Kette. Das stand immer überall, das ist Small Business. Und sie ist dann da reingegangen und hat gesehen, okay, um hier meinen handelsüblichen Froyo mit ganz normal Cane Sugar mir zu holen, muss ich an zuckerfreien Alternativen vorbei und veganen Sachen und so weiter und so fort. Und hat sich dann groß darüber aufgeregt und hat dann getwittert, ey Leute, ich find's ein bisschen
uncool.
Es
ging um guilt-free. Darum ging es. Es ging um das Wort guilt-free food.
Ja, das ist aber auch so ein bisschen, da scheiden sich so ein bisschen die Geister, inwiefern die das wirklich so krass proklamieren, wie sie behauptet, ne?
Aber sag doch mal, daran hat sie sich gestört, das hast du gerade nicht gesagt.
Daran hat sie sich gestört.
Guilt-free only so und so viel Percent auf irgendwas pro Bite. Und deswegen kann man, also schuldfrei, ohne schlechtes Gewissen, kann man das essen.
Laut diesem Big Chill ging es bei Guilt-Free aber auch darum, dass es teilweise vegane Produkte waren.
Und Diabetes-Produkte.
Und diabetikerfreundliche Produkte. Und sie hat gesagt, das müsste man aber irgendwie ausschreiben, hat einen riesigen Shitstorm da losgemacht, hat gesagt, dass sie wären Diet-Culture-Vultures und würden irgendwie die Leute fertig machen und es wäre Teil des riesengroßen Problems und man müsste solche Läden für alle Leute irgendwie freundlich offen halten. Auch Menschen mit Essstörungen, die da reingehen, müssten irgendwie
es ging vor allem darum,
ein gutes
dass
Gefühl haben.
Ja, aber darum ging es tatsächlich nicht so wirklich. Ich versuche es nochmal zu präzisieren. Es ging um dieses Wort, Essen mit Guilt zu belegen. Das ist der Punkt gewesen. Dass man quasi.
Das hat sie aber selber auch nicht so ganz präzise so formuliert, ne? Muss man
nee,
jetzt
aber das
sagen.
Haben aber
also
hinterher
das
ganz viele andere
raus,
Leute. Das
filtern.
Haben die rausgefiltert.
Genau.
Haben ganz viele andere Leute rausgefiltert. Ich dachte, das hätte sie auch. Ich habe lustigerweise nur die Zweitbesprechung habe ich nur gelesen und dann ihr Statement dazu habe ich auch gelesen, aber ihr grundsätzliches Gepost habe ich gar nicht gesehen. Also es wurde dann haben Leute, die auf ihrer Seite waren, haben sie quasi erklärt und haben gesagt, dass es ihr darum geht, dass man Essen nicht mit Schuld belegen sollte, sondern dass man quasi fucking froh sein kann, dass man überhaupt Essen hat und dass dieses Schuldding und schlechtes Gewissen und sowas und darum ging es dann. Aber es kann auch sein, dass es hinterher ihre super intellektuellen Freunde im Internet für sie richtig gerückt haben. So oder
ja,
so?
Ja, so ein bisschen so kam es mir auf jeden Fall vor.
Okay.
Dieses kleine Business hat natürlich darunter ein bisschen gelitten. Ein bisschen ist untertrieben. Es gab halt einen riesigen Shitstorm zunächst einmal. Und dann ist Demi Lovato aber ein bisschen zurückgerudert und hat gesagt, ey, okay, ich habe vielleicht ein bisschen übertrieben. Lass uns vielleicht, also ändert das vielleicht.
Sie hat gesagt, I'm willing to talk
cool.
Und sie würde mit denen auch darüber reden. Und dann haben sich ganz viele Leute wieder darüber aufgeregt, ne? Dass sie so großzügig ist und dass sie doch einfach, nur weil sie ein Problem hat mit Essen, sollte sie doch einfach irgendwie aufhören. Das wäre für Diabetiker ganz wichtig und so. Also es gab auf jeden Fall, es wurde hin und her geschittet. Das war ein riesen Shitfest.
Und das Geilste daran aber, also mein Lieblingsteil dieser Geschichte ist, dass es dann ein Gerücht gab auf Twitter, wo jemand geschrieben hat, Demi Lovato hat $100,000 an diesen Laden gespendet, und um sich zu entschuldigen. Und der Laden wurde dann angeschrieben und in diesem Tweet stand, oh, das zeigt mal wieder, was für eine großartige und großherzige und warmherzige Person sie ist. Dieser Tweet wurde dann kopiert und an das Restaurant geschickt. Das Restaurant hat dann geantwortet, das ist einfach de facto nie passiert. Und dann hat der Mensch geschrieben, ach, ich dachte, sie wäre so nice. Und dann haben die wiederum geantwortet, Demi and her team were nothing like nice to us. Und dann kam aber raus, das war auch gefaked. Also das war auch ein gefakter Screenshot und das ist alles, also man kriegt einfach einen kompletten Knoten. Es ist alles fake. Es ist einfach Fake News. There is no such place as Ukraine. Und Demi Lovato hat keine $100,000 an diesen Eisladen bezahlt. Man kann nur abwarten, was jetzt passiert. Ich finde
grundsätzlich. Oder auch nicht. Vielleicht reden wir nie wieder darüber.
Na, aber ich finde grundsätzlich, ich muss sagen, was man da halt so abschöpft, ne, wirklich das Abgeschöpfte oben, den Schaum, dass man sagt, Essen nicht mit Schuld belegen, da stimme ich irgendwie zu. Ich fand es von ihr halt wahnsinnig diffus. Ich habe mich dadurch alles
durchgeklickt. Ja, und es war sehr persönlich. Es war sehr, 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 sehr persönlich, in dem Moment ein Problem mit etwas haben, was ihr Shit ist, und dann sofort daraus ein großes Ding machen, wenn man so eine Reichweite hat, dass man so ein bisschen vorsichtiger sein muss mit sowas.
Ja, wie gesagt, weil du ja auch schon gesagt hast, viele Leute haben auch gesagt, genau solche Produkte brauchen sie halt, um zu leben, weil sie Diabetiker sind oder vegan und so weiter und so fort. Aber genau, da, also Demi Lovato ist auf jeden Fall mal wieder übers Ziel hinausgeschossen, hatte dafür aber ein cooles Justin Bieber T-Shirt an, als sie darüber geredet hat.
So, jetzt mal über richtig ordentliche Menschen. FK Twigs. Das ist eine ganz interessante Geschichte. Also wirklich mal richtig, hier kommt jetzt mal richtig was fürs Gehirn, kommt jetzt mal was. Nicht nur fürs Herz, ja. Also FK Twigs hat ja Shia LaBeouf vorgeworfen, dass er sie geistig und seelisch, körperlich und seelisch misshandelt hat und hat ihn deswegen auch jetzt angezeigt. Und Shia LaBeouf hat dann ja sich erstmal entschuldigt und hat gesagt, ja, es tut ihm leid, er hat ganz schlimme Sachen gesagt, hat dann aber jede einzelne Allegation, da geht es darum, dass er sie gewürgt haben soll, dass er gedroht haben soll, das Auto gegen eine Felswand zu fahren und so. Also so bestimmte Sachen hat er dann gesagt, die stimmen alle nicht, also die einzelnen Anschuldigungen. Er hat nur gesagt, grundsätzlich habe ich schlimme Dinge getan. Und sie hat sich jetzt ins Fernsehen gesetzt und ein Interview gegeben mit einer Frau, deren Namen wir nicht wissen können, aber irgendwie nicht Oprah, aber schon auch so eine Frau, die einfach solche Interviews macht. Ich glaube, von der BBC war die, aus England. Und dieses Interview ist irgendwie ganz toll, weil FK Twigs ist wirklich einfach eine Person, der ich jetzt erstmal vertraue, so grundsätzlich, weil die so krass tanzen kann. Also ich habe ein Gefühl, der kann man erstmal so grundsätzlich trauen. Und ich habe jetzt auch nicht im Gefühl, dass sie sich da hinsetzt und das macht, zum Selbstmarketing eine Show zu machen, was man ja immer wieder auch Victims, also ich würde bei ihr kein Victim-Blaming betreiben, also ich selber.
Meinst du auch. Ausnahmsweise
nicht. Nein, aber es ist natürlich, man hat ja diese Gedanken immer. Das ist ja auch das Schlimme daran. Aber sie schien mir wahnsinnig glaubwürdig. Und zwar sagt sie, also sie ist sehr emotional und sehr gefasst, aber es gibt so zwei, drei Momente, wo sie dann auch so Atemübungen macht, weil man merkt, dass sie sonst ganz so anfangen muss zu weinen. Und es ist so krass, weil man merkt, sie will wirklich nicht. Und sie sagt aber auch diesen klassischen Satz mit einem Sorry, I didn't wanna cry, was ich so absurd finde. Das ist ja wirklich dieser Satz, der immer wieder fällt bei Frauen, die Opfer von irgendwas geworden sind und dann anfangen zu weinen. Das ist echt Wahnsinn. Also das ist schon echt ganz schön gestört, ne, dass das unsere Kultur ist, dass die Frauen sich dann dafür entschuldigen, dass sie weinen über etwas, was ihnen angetan wurde. Das sagt
aber meinst du, dass da auch so ein bisschen sowas Victim-Blamiges auch drin liegt? Dass man irgendwie denkt,
auf jeden Fall, dass man sich nicht man kein Mitleid mit ihr hat in dem Sinne. Dass sie auf keinen Fall weinen will, weil sonst denkt sie sich bestimmt auch, Elena Gruschka sonst ich weine jetzt nur hier damit.
Ich will jetzt Mitleid erzeugen, genau.
Und das sagt dann aber auch die Moderatorin, sagt das dann auch und sagt, du musst dich nicht entschuldigen, guck mal, wie gestört das ist, dass du dich dafür entschuldigst, was dir angetan wurde. Aber was ich wirklich interessant fand, ist, dass sie, warum sie dieses Interview macht und warum sie ihn angezeigt hat, ist Folgendes. Und zwar hat sie hat gesagt, sie hat ihn sehr doll geliebt und sie hat, nachdem sie dann sie hat so eine Hotline angerufen, auch unter ihrem, also ohne ihren Namen zu nennen, und sie meinte, die waren so serious und haben einfach gesagt, wo sind sie jetzt, können sie irgendwo hingehen? Also die waren sehr ernst, von wegen, sie ist in wirklicher Gefahr. So, und das ist ihr dann in dem Moment klar geworden, obwohl sie auch schon vorher einen blau geschlagenen Körper hatte und sowas. Und hat dann mit ihm geredet. Also sie ist dann zu diesen Leuten gegangen, ist aus dieser Beziehung rausgegangen und hat danach mit ihm geredet. Ich weiß jetzt nicht, ob persönlich, aber ich glaube schon. Und hat ihm gesagt, ich möchte, dass du dir einen Therapeuten suchst. Ich möchte, dass du dir Hilfe suchst. Und ich möchte, dass du so und so viel Geld an diese Organisation spendest, die ich da angerufen habe. Was wie Frauenhäuser oder so eine Hotline, so, weil die haben mir sehr geholfen. Und wenn er das gemacht hätte, meinte sie, dann wäre gut gewesen, dann wäre sie damit auch nie an die Öffentlichkeit gegangen. Aber er hat sich geweigert. Und dann hat sie gesagt, okay, dann muss ich dich anzeigen. Und nachdem er jetzt gesagt hat, das stimmt alles nicht, jetzt hat sie sich entschieden, ins Fernsehen sich zu setzen. Und das finde ich schon einfach geil. Ich finde es richtig gut. Es ist auch wirklich ein beeindruckendes Interview und irgendwie dieses, ich weiß, das nervt alle, dass ich alle jetzt hinsetze und noch eine traurige Geschichte und da ist eben auch noch da was passiert und so. Natürlich gibt es auch Frauen, die dann irgendwie so Kleinigkeiten auch zu riesigen Sachen machen, wo man denkt, ja, das ist ja auch ein bisschen bei MeToo so gewesen, ne? Ob das alles wirklich in einen Topf gehört. Aber auf der anderen Seite ist es einfach geil, dass immer mehr Frauen sagen, das ist mir passiert und das ist scheiße und das ist aber nicht richtig, damit andere Frauen sich eben auch trauen und nicht im Gefühl haben, sie sind schuld daran oder sie können das nicht machen oder sie sind, derjenige ist zu mächtig oder sonst irgendwas. Und deswegen möchte ich, dass ihr euch dieses Video anguckt von FK Twigs. Das ist wirklich toll.
Word. Amen. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken. Ja.
Gut.
Ich habe hier noch auf meiner Liste stehen, Olivia Jones veröffentlicht Autobiografie. Das finde ich erstmal nicht so interessant, habe ich gedacht. Die heißt Ungeschminkt, aber
da das ist ja ein witziger Name. Also ist ja lustig, wirklich, ne? Total lustig.
Also hat sich mal richtig was ausgedacht, Olivia. Du. Und Olivia hat sich aber nicht nur was ordentlich was ausgedacht, sondern sie hat auch tief quasi in ihrer Familiengeschichte gekramt und hat da eine Geschichte erzählt, die bis dato nicht bekannt war und die ich echt absurd fand, wahnsinnig traurig auch, aber vor allem irgendwie echt abgedreht. Und zwar ist Olivia Joneses Vater, hat die Familie verlassen, relativ früh. Und man könnte ja einfach sagen, ja, der ist Zigaretten holen gegangen und ist nicht wiedergekommen. Aber der wollte es irgendwie ein bisschen spektakulärer machen und hat, als der war Bankangestellter, hat 1,9 Millionen D-Mark unterschlagen und ist mit der Kohle nach Brasilien abgehauen.
Geil.
Und hat sich bis zu seinem Tod auch nicht bei Olivia Jones
oder der Mutter entschuldigt. Oh krass, also hat es geschafft, damit sich abzusetzen.
Ja.
Das ist ja krass. Ja. Aber haben Sie denn nochmal mit dem Kontakt gehabt? Oder hat man den gefunden?
Jetzt muss ich mal Folgendes sagen. Das Ding ist, ich habe diesen Artikel heute Morgen, ganz früh morgens gelesen. Dann habe ich mir den gespeichert.
Dann ist dann dein Gehirn durchgelallt.
Und die Passage, mein Hund hat es auf meine Hausaufgaben gefressen. Die Passage, in der das detailliert stand, wurde quasi gelöscht in dem Artikel. Das heißt, da steht jetzt nur noch, der Vater war irgendwie ein Krimineller und ein Betrüger. Also es steht nicht mehr ganz genau, aber was da passiert
geträumt?
Ist. Das könnte theoretisch sein. Wir werden es dann wissen, wenn die Autobiografie erscheint. Ich kann mir aber vorstellen, dass Olivia Jones gesagt hat, hier bitte das nochmal rausnehmen, weil ich möchte das irgendwie nochmal an anderer Stelle dann größer die ganze Geschichte erzählen. Genau. Und aber ich finde das tatsächlich wirklich eine ganz schön abgefahrene Geschichte und ich bin
das
gespannt.
Das sind ja auch immerhin 3,8 Millionen Euro.
Genau.
Und das sind ja 8,2 Millionen, nee, 7,2 Millionen Mark wiederum und so weiter und so fort.
Ja.
Ich habe mir angeguckt den Red Table Talk. Und ich liebe den Red Table Talk. Wir wissen das alle. Ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz tolle Fernsehunterhaltung zu Soul-Searching und Findung und Therapie und so weiter und so fort. Es ist natürlich alles so ein bisschen aufgeblasen und das sind die Smiths und die sind alle ein bisschen dramatisch und haben eine komische Attitude und sind unfassbar glatt im Gesicht für ihr Alter. Aber ich kann da immer was mitnehmen.
Selbst die Jungen sind zu glatt.
Nee, selbst die Alten. Ich meine, Gammy ist wirklich, die sieht einfach aus wie 35. Und Jada sieht aus wie 20. Aber ich liebe die sehr und ich finde, ist wirklich interessant, so drei Generationen. Und die haben ja, auch wenn sie noch so reich und berühmt sind, haben sie ja dieses Mutter-Tochter-Oma-Verhältnis, haben sie ja trotzdem. Und das ist dieses Verhältnis. Und über was für Sachen die da reden, zu dritt in dieser Kombi. Man merkt auch teilweise, es ist super unangenehm, wenn die Oma dann über Sex redet und sowas. Ich finde, es hat eine wahnsinnige Power und ich liebe diese Show. Auch hier wieder, guck mal, wie viel Liebe ich in mir habe dafür, dass ich heute Morgen so sauer war. Guckt euch bitte auch den Red Table Talk an. Alle Folgen bei Facebook. Da gab es auf jeden Fall diesmal eine Folge mit Bobby Brown. Ne, wissen wir, der Ex von Whitney Houston.
Ich dachte Millie Bobby Brown.
Die ist tot.
Gut, dass
Millie Bobby Brown ist nochmal eine andere. Das ist die von Stranger Things, ne?
Ja.
Nee, Bobby Brown, und da denkt man natürlich erstmal so, oh je, weil der Red Table Talk, der ist niemals verurteilend, sondern der ist immer versöhnlich. Und dann sagt auch Jada am Anfang, sie sagte, wenn jemand der Meinung ist, dass man Bobby Brown keine Bühne geben darf, weil er Whitney Houston angeblich so schlimme Sachen angetan hat, dann ist das nicht die richtige Sendung hier. Weil hier geht es um Vergebung und es geht darum, dass jemand Sachen bereut und
okay, spannend,
das soll man
aber
nicht.
Das finde ich jetzt wirklich spannend.
Ja, wie? Und vorher nicht, oder was? Vorher hast du gelogen, dass du spannend findest, oder was?
Ich habe doch nie gesagt, dass ich das jetzt spannend fand. Ich dachte, es wäre Millie Bobby Brown. Das fand ich nicht so spannend. Jetzt, wo du sagst, dass Bobby Brown da ist und die quasi ihn erstmal erzählen lassen wollen, was er alles so Schlimmes gemacht hat und ihm vergeben wollen.
Nein, es geht zum Beispiel gar nicht darum, was er alles Schlimmes gemacht hat. Es geht um seine Trauer, weil er hat jetzt 2 Kinder verloren an Drogen. Und es geht darum, dass er ein wahnsinniger, Spokesperson ist gegen die amerikanische Drogenpolitik und gegen diese Opiatkrise. Und der ist jetzt clean, der ist jetzt mehr als 10 Jahre ist der drogenfrei, also narcotics free, und seit einem Jahr ist er alkoholfrei. Also er war wohl sehr, sehr schlimmer Alkoholiker danach, immer noch. Aber er ist seit irgendwie, er war schon, als er mit Whitney Houston zusammen war, hat er schon Entzug gemacht. Und Whitney hat weitergemacht. Und es gab dann auch noch ein altes Oprah-Video, was eingespielt wurde, wo der Bruder und die Mutter von Whitney Houston zu Gast waren. Und dann sagt Oprah, das ist aber schon länger her, sagt sie, es wurde immer gesagt, dass Bobby Brown sie introduced hat zu Drogen. Und dann sagt der Bruder, nein, das stimmt einfach nicht. Ich war das. Und Bobby Brown war on drugs, aber Whitney Houston war halt auch on drugs. Also das hatte nicht so wirklich was miteinander zu tun. Die war halt alleine auch schon on drugs. Und das sieht man, es gibt so eine Doku bei Netflix, da sieht man das auch schon. Die hat schon relativ früh, hat die so partydrogenmäßig gekokst. Also Koks und Crack war ja irgendwie ihr Ding. Und dass er meinte, ich konnte ihr damals einfach nicht helfen, weil ich war selber ein Addict und irgendwann musste ich da raus und mir selber helfen und ich konnte ihr einfach nicht helfen. Seine Tochter ist ja auch, Bobby Christina ist ja auch gestorben, auf die gleiche Weise wie die Mutter, auch mit Kopf unten in der Badewanne. Und jetzt ist sein Sohn auch an Drogen gestorben. Allerdings ist der an Fentanyl auch gestorben, also Fentanyl. Und der war wohl kein Addict, sondern das war so einfach ein 27-Jähriger, der halt mal high sein wollte. So. Und der hat Koks, Alkohol und Fentanyl und ist daran gestorben und war aber eigentlich überhaupt jetzt nicht, der war Musiker und was weiß ich alles und Lehrer und was weiß ich alles. Also das war tatsächlich auch ein Unfall. Und es geht darum, wie er darum trauert und dass, wenn so eine Drogensucht in der gesamten Familie herrscht, wie man damit umgeht und wie er jetzt damit umgeht. Und der hat immer noch 2 Kinder, 2 erwachsene Kinder aus einer früheren Beziehung und hat 2 kleine Kinder, 5 Jahre alt oder irgendwie sowas, 5 und 9 Jahre alt. Und eine neue Ehefrau und hat quasi eine neue Familie und ist da jetzt halt total sober und so weiter und so fort. Aber es war irgendwie ganz schön, weil es ging darum eben, dass weil er ein Recovering Addict ist und so viel Verlust in der Familie hatte, ich meine, das ist echt hart, ne? So 2 Kinder auch in so kurzem Abstand zu verlieren an Drogen, das eine ist irgendwie erst 5 Monate her.
Ja.
Dann ging es auch darum, dass er in Therapie ist und wie er mit seiner Frau in Therapie ist und wie sie damit umgehen und irgendwie ist das auch irgendwie versöhnlich und interessant und gut und wie es nämlich auch sein kann. Diese Versöhnung fehlt mir, Max, in der Welt gerade. Es ist alles so unversöhnlich. Alle schreien sich nur an.
Ich verstehe, was du meinst. Ich finde es auch schön zu sehen, dass auch Menschen, die, also da ging es ja bei ihm und Whitney Houston ja auch nicht nur um Drogen, da ging es auch um häusliche Gewalt viel, ne? Dass Menschen, die ganz offensichtlich fürchterliche, schlimme, unverzeihbare Dinge getan haben, die trotzdem sich weiterentwickeln und quasi nicht auf der Stelle stehen und sich dann in so einem...
Ja, und die eben dann auch, muss man sagen, einfach, dass es eine Krankheit ist, die Menschen zu andere, also die andere, man sagt, das ist einfach persönlichkeitsverändernd.
Drogensucht meinst du jetzt? Ja.
Und er war so schlimmer Alkoholiker, er meinte, er konnte gar nichts mehr. Also er hat gezittert, er musste trinken, und damit das Zittern aufhört und überhaupt morgens aufstehen zu können. Also er wurde nicht mehr tipsy, er wurde nicht mehr betrunken, es hatte nichts mehr Recreational-mäßiges, sondern es war wirklich also richtig schlimmer Schmiersuff. Und hat dann irgendwann gemerkt, er möchte seine Kinder aufwachsen sehen, er möchte diesen Zirkel jetzt irgendwie durchbrechen und irgendwie ist das, keine Ahnung, ich mochte es irgendwie. Könnt ihr jetzt denken über mich, was ihr wollt.
Also interessant finde ich das auf jeden Fall auch.
Yes. Und auch wie sie das machen und irgendwie, dass sie sagen, ey, es ist trotzdem, es geht hier nicht um das, was er früher gemacht hat, sondern um das, was er jetzt macht. Und irgendwie könnte ich damit was anfangen. Es wird auch nicht totgeschwiegen.
Dass man das allerdings gar nicht thematisiert, irgendwie weiß ich jetzt auch nicht genau.
Du hast es doch gar nicht geguckt. Sie haben es nicht gar nicht thematisiert. Ich sag doch, sie haben es nicht totgeschwiegen.
Okay.
Wir reden auch darüber. Und wo er einfach sagt, ja, ich war einfach ein ganz schlimmer Addict. So, und ich habe schlimme Sachen gemacht.
Ja. Gut, dann nehme ich alles zurück und ich werde mir das auch das ansehen. Du hast viele Fernsehtipps heute für mich, das finde ich gut. Da begebe ich mich auf jeden Fall gerne mal rein. Nicht immer nur deutsches Trash-TV gucken den ganzen Tag, sondern auch mal amerikanisches Bildungsfernsehen. So, Bildungsfernsehen ist ein Stichwort. Elena Gruschka, Amy Schumer hat sich jetzt ihr Doppelkinn wegfrieren lassen mit einer Technik, die sich Cool Sculpting nennt.
Ja, das kann ich.
Irgendwann haben wir schon mal darüber geredet, glaube ich, ne? Da wird quasi das Bindegewebe,
die Fettzellen werden weggefroren.
Die Fettzellen im Bindegewebe werden so runtergekühlt, dass sie sterben. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie verlassen die denn dann den
Körper?
Das
wird abtransportiert einfach vom Organismus wie tote Hautzellen, wie was auch immer. Also einfach wird ein Blut wird einfach abtransportiert wie eine Schorfwunde, wie was weiß ich, einfach wie alles im Körper. Kaka, alles durch den Darm am Schluss wahrscheinlich.
Und das ist dann so ein bisschen wie ein Gefrierbrand im Prinzip. Interner Gefrierbrand.
Ja, ich glaube ja. Also ich kenne auch Freundinnen von mir, haben das auch gemacht am Bauch und es gibt so die Love Handles und am Bauch, wenn man so einen kleinen Bauch hat, der auch nicht mehr weggeht durch Training, einfach weil der ist da halt einfach, dann kann man den auch mal wegmachen. Also wo man merkt, Diät bringt nichts mehr, sondern das ist halt einfach da. Und
sieht man da Narbengewebe oder so?
Es ist einfach nur rot, also gerötet. Das ist jetzt nicht, es ist nicht wirklich verbrannt, sondern es ist einfach nur gerötet.
Das finde ich wirklich hochinteressant.
Wir machen ganz viele Sachen mit dir bald.
Ja.
Ich habe mir schon überlegt, wir machen einiges mit dir.
Ja, was für Eingriffe kommen auf mich zu?
Wirst du dann schon sehen. Ich werde dich narkotisieren und dann, wenn du aufhast, wirst du schon sehen.
Oh, wie der arme Jenke. Da haben wir ja schon mal drüber geredet.
Oh,
ja.
Oh, mies.
Aua, aua, aua. Ja. Ich möchte einmal ganz kurz reden über eine Geschichte, die ich hochinteressant fand.
Wir machen übrigens lang, ne? Du merkst schon, ich bin sehr entspannt. Wir sind schon längst bei 43 Minuten und ich mache gar keinen Stress.
Das finde ich gut. Wir müssen jetzt auch nicht mehr so lange machen. Ich würde aber gerne die eine Geschichte noch erzählen, weil ich das echt krass finde und auch interessant, wie der Mensch, um den es geht, damit umgeht. Und zwar geht es darum, dass ein junger Mann, Henry Frömmichen heißt er, ich finde es auch immer so geil, wenn Leute Namen haben, die was mit ihrem Beruf zu tun haben.
Die Weinhandlung Suff hier. In Berlin gibt es einen, der ist Weinhandlung Suff. Und die heißt einfach Suff. Otto Suff.
Und der gute Henry Frömmichen hat sich vor einem Jahr beim Priesterseminar in München gemeldet, wollte katholischer Priester werden. Und das hat auch 3 Monate alles ganz gut hingehauen, bis er dann einen fatalen Fehler gemacht hat. Also zumindest, wenn es nach der katholischen Kirche geht. Und hat ein Selfie gepostet auf seinem Instagram-Account. Und auf diesem Selfie war niemand Geringes zu sehen als unser Prince Charming. Also für mich ist er auch der einzige Prince Charming. Den anderen schweige ich jetzt einfach mal tot aus, wegen Langeweile. Und
schon wieder vergessen, auch wie der hieß.
Ja, ich habe immer nur meinen alten Bio-Lehrer im Kopf, wenn ich an den denke. Nicolas Puschmann war auf diesem Bild zu sehen. Daraufhin ist Henry Frömmichen aus dem Priesterseminar rausgeschmissen worden. Und das ist natürlich irgendwie hochbrisant. Und es wurde dann auch darüber diskutiert, woran das irgendwie liegt. Und das hat natürlich mit der Haltung der katholischen Kirche zur Homosexualität zu tun. Henry Frömmichen hat selber gesagt, er ist homosexuell, hat das bei seinem Bewerbungsgespräch da im Priesterseminar nicht thematisiert, beziehungsweise er ist das auch nicht gefragt worden. Es wurde schon gefragt, wie ist das mit Beziehungen und so weiter und so fort. Wenn du katholischer Priester bist, musst du ja zölibatär leben. Das heißt, du darfst keinen Partner, keine Partnerin haben. Er hat sich auch extra für dieses Priesterseminar von seinem damaligen Freund getrennt, weil er gesagt hat, ich entscheide mich. Also er hat das in dem Interview gerade schon gesagt, ich habe einfach mehr Begeisterung für die andere Sache. Für dieses ist eine Formulierung, die man auch bei Trennung.
Diese andere Sache. Weißt
die man bei
schon,
Trennung
Knick-Knack.
Weil Gott in dem Fall. Und ja, umso dramatischer. Er hat sein ganzes Leben quasi aufgegeben, seinen Job. Er war Bestatter. Seine Beziehung, seine Familie, um Priester zu werden, weil er dafür so eine brennende Leidenschaft, wie gesagt, hatte und ist dann wegen dieser Sache rausgeflogen.
Wahnsinn. Aber warum denn?
Ja, es
weil
gibt 2005 gab es
oder was?
Ja, 2005 gab es ein also das ist total krass. 2005 gab es ein Dekret von dem Ratzinger, dem damaligen Papst, in dem er gesagt hat, dass bei Homosexuellen man nicht irgendwie einwandfrei davon ausgehen könnte, dass sie einen guten Umgang mit Männern und Frauen irgendwie eingehen können. Einen sozialen, das wäre irgendwie nicht so richtig. Aua. Ja, das wäre irgendwie nicht so richtig, man könnte da nicht so richtig von ausgehen, dass das ja einwandfrei verlaufen würde und deswegen also ganz, also wie gesagt, das ist 15, 16 Jahre ist das erst her. Das klingt irgendwie wirklich, ja. Außerdem heißt es in der katholischen Kirche, man sollte Homosexuellen mit Nachsicht und Mitleid irgendwie begegnen. Also, ja. Henry Frömmrichen selbst hat zunächst einmal, und das finde ich auch total krass,
aber ist sich doch nur nicht ein Foto dazu geäußert.
Es ist nur ein Foto, ja. Es ist nur ein Foto, aber das hat quasi.
Aber er hat sich dazu geäußert. Ich habe dazu einen ganz langen Text mit ihm gesehen.
Ja, er hat sich erst nicht geäußert. Ach so, das ist es halt. Er hat sich jetzt geäußert, nachdem einer Gruppe von Homosexuellen quasi der Segen verweigert worden ist, Vatikan. Und daraufhin hat er gesagt, so Leute, ich muss jetzt mal was sagen, weil ich hab nichts gesagt, weil ich irgendwie, ja. Warum eigentlich nicht? Ne? Das wird nicht so ganz so deutlich. Also er steht immer noch zur katholischen Kirche.
Naja, man will ja vielleicht nicht, ich verstehe schon.
Man will auch kein Fass aufmachen.
Nein, man will vielleicht nicht in der Öffentlichkeit für sowas stehen. Ich verstehe das schon, dass man nicht die Aufgabe übernehmen will, zwingend. Verstehe ich.
Ja, wahrscheinlich ist es am Ende das. Also ich finde, der wirkte eigentlich wie jemand, der auch seinen Mund aufmacht. Deswegen hat mich das echt total gewundert, dass er so lange damit gewartet hat. Jetzt hat er zumindest das jetzt zum Anlass genommen und gesagt, okay, wir müssen über die Situation von Homosexuellen in der katholischen Kirche sprechen. Das ist einfach fürchterlich, das muss sich ändern. Und ich werde der katholischen Kirche nicht den Gefallen tun, ihr den Rücken zu kehren, sondern wir müssen das
irgendwie von innen lösen. Aber ich meine, wenn du beim Priesterseminar bist, dann sagst du doch einfach, du hast nie, also da noch nicht, aber du gehst dann ja, wenn du dann Priester wirst, ein Zölibat ein und dann hast du keinen Sex mehr. Ist doch dann egal, ob mit Männern oder Frauen. Du hast einfach keinen Sex mehr, period.
Ja. Ja. Wie gesagt, nach Einschätzung von Kardinal Ratzinger ist es aber nicht so richtig möglich. Man kann als schwuler Mann kann man eben keinen sozialen Umgänge so richtig gut. Keine tieferen Beziehungen.
Und dann haben die sich Prince Charming die zweite Staffel angeguckt und haben gesagt, seht ihr, Leute, da sieht man es ja auch.
Ich finde das auf jeden Fall, was ich sagen muss, was ich sehr cool an diesem Typen finde, ist, dass er sagt, ich bleibe dabei und ich möchte auch zeigen, also ich möchte zweierlei Dinge zeigen. Ne? Ich möchte zum einen irgendwie zu meiner Homosexualität stehen und zum anderen aber auch zu meinem Glauben. Also das sage ich jetzt auch jemand, der sehr religionskritisch ist, aber er sagt, ich möchte zeigen, dass Menschen, die sich dafür interessieren, für diesen Weg, dass es keine Hitler-weltlerischen Typen sind, die irgendwie neurotisch sind und irgendwie nicht mehr alle Latten am Zaun, sondern dass es auch weltoffene Menschen gibt, die sich berufen fühlen, Priester zu sein, weil das hat ja, so kritisch wie ich den religiösen Apparat und vor allem die katholische Kirche sehe, das hat ja schon auch einen Mehrwert. Und wie gut und wichtig ist es, dass das Menschen machen, die weltoffen sind und die empathisch sind und die sich irgendwie mit gewissen Dingen auch auseinandersetzen und nicht die Augen zu machen und sagen, das gibt's alles nicht.
Aber das will ja die katholische Kirche nicht.
Ja, genau, das will die katholische Kirche nicht. Möchte einfach wirklich so tun. Also sowieso diese zölibatäre Geschichte, finde ich, ist grundsätzlich absurd. Auch schon ein absoluter Skandal.
Es ist einfach grotesk.
Und das führt ja auch zu dem, was du natürlich jetzt irgendwie da so angedeutet hast. Genau zu sowas führt das ja auch. Diese unterdrückte Sexualität, das führt einfach zu nichts Gutem. Und das müsste man irgendwie jetzt nach 2000 Jahren auch mal schnallen und sagen, okay, wenn diese Menschen gerne Sex haben möchten, dann heißt es nicht, dass sie dadurch ein schlechter Christ sind, geschweige denn ein schlechter Seelsorger oder sowas Absurdes. Absurd. Was ich sagen wollte, ist, ich finde es cool, dass dieser Henry Frömmrichen sagt, so leicht werdet ihr mich nicht los, ich bleib natürlich in der Kirche.
Aber er ist jetzt wieder Bestatter.
Er ist jetzt wieder Bestatter, aber ja, wir werden sehen. Also vielleicht werden wir zu unseren Lebzeiten, das wird bestimmt noch 50, 60 Jahre dauern.
Meinst du, ich lebe noch 50, 60 Jahre? Das ist aber eine Ansage. So.
Dass es da eine Entwicklung gibt. Dass es da irgendwie eine Entwicklung gibt. So. Das wünsche ich mir auf jeden Fall.
Ich wünsche mir das auch. Das ist schön gewesen. Heute haben wir ganz viele, ganz tolle Entertainment gehabt. Jetzt habe ich noch eine nicht so gute, lustige Thema. Ist die Melanie Müller schickt einen Song über Karl Lauterbach. Hast du es gehört? Das ist so schlimm. Das war Rudi Carrell, habe ich kurz so nachgemacht. Also Melanie Müller hat einen Song, der ist Karl der Große und es geht darum, Karl Lauterbach ist unser Sexsymbol und komm an meine Titten und die machen dich immun und so. Man weiß überhaupt nicht, was das soll und dann
bei RTL das wollte ich dich jetzt gerade fragen, hast du das Lied verstanden? Weil ich hab's null verstanden.
Das soll einfach, glaube ich, so ein Frust über die, ich meine, das ist ein Ventil, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das irgendwas soll. Es soll einfach nur sagen, dass ganz viele Leute irgendwann grölen können, Karl Lauterbach, du Sexbeast, komm an meine Titten und werd immun. Dann habe ich noch gesehen, wie ein armer RTL-Reporter in einem Interview mit Karl Lauterbach sein Handy rausgeholt hat und gesagt hat, kann ich Ihnen mal ein Lied vorspielen von,
ach, kennen Scheiße, Sie die Schlagersängerin
Melanie Müller? Und Karl Lauterbach hat einfach nur so ganz abgegessen, wie er dann so ist, gesagt so, ich habe so gar keine Zeit. Im Moment, ich muss sehr viel arbeiten. Ich kann mir das nicht erlauben, jetzt hier mir Songs anzuhören von irgendwelchen Schlagersängern. Deswegen möchte ich Sie bitten, das mir jetzt nicht vorzuspielen. Und dann ist er weggehumpelt.
Ja, das finde ich gut. Also wie gesagt, ich habe auch die ganze Zeit, ich habe das Lied gehört und habe irgendwie meine Ohren gespitzt, ob da irgendwas Corona-Leugnerisches durchkommt. Aber nicht mal das. Also
naja,
nicht
deine
mal,
Titten, also Titten machen jetzt nicht immun. Das ist schon Corona-Leugnen, würde ich sagen, an dieser Stelle. Das glauben Leute jetzt bestimmt.
Ja, wahrscheinlich glauben das Leute. Elena, es war mir eine große Freude mit dir.
Nicht so. Oh, Elena. Hm.
Wie soll ich dich denn nennen?
Frau Doktor, wie immer.
Frau Doktor. Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind. Ich komme jetzt in so ein Priestersprech rein.
Liebe
ihn. Dass wir uns hier versammelt haben.
Eine. Ja.
Ich bin übrigens erst letztes Jahr aus der Kirche ausgetreten, weil ich es einfach verplant habe. Ich möchte sagen, liebe Menschen, wenn ihr das hier jetzt gerade hört und denkt so, oh mein Gott, ich bin ja noch in der katholischen Kirche, dann oder vielleicht meinetwegen auch in irgendeiner anderen Kirche und wollte eigentlich gar nicht mehr sein, dann nehmt das doch jetzt mal zum Anlass.
Ich bin ausgetreten, weil mein Ehemann gesagt hat, wieso zahle ich für dich Kirchensteuer? Weil der muss nämlich auch Kirchensteuer zahlen. Wenn ich
es kommt ja bald wieder Sommer und dann kann man lieber Kirchensteuer bezahlen.
Man kann einfach in eine gemeinnützige Organisation wie zum Beispiel die Weißhelme, Ärzte ohne Grenzen oder die Arche, finde ich, das Geld stecken. Ich finde, man könnte schon was reinstecken, wo sich um Leute gekümmert wird, weil das macht die Kirche ja auch an dieser Stelle. Ich war zum Beispiel in einer Jugendgemeinde und da hatte ich wahnsinnig viel Spaß. Ich habe gelernt, wie man kifft und andere Sachen macht und habe da eine gute Zeit gehabt. Also es gibt natürlich von der Kirche aus Organisationen, die gut sind, ne? Kann man schon sagen. Also
ja, es war nicht alles schlecht. Aber Orte, vieles schon auch. So.
Ja. Ja. Word. Also spendet schön.
Spendet schön an gute Sachen.
Ich finde, die Arche würde ich machen. Die Arche in eurem Revier. Finde ich, ist was Gutes, gerade jetzt.
In unserem Revier.
Also, bis dann. Tschüss.
Mach's gut, Elena. Bis dann. Tschüss.
Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann-Gonzalez.